Herr, wir danken dir für deinen Segen in unserem Leben. Und wir bitten dich, dass du uns achtsam machst, aufmerksam, dass wir es entdecken, wie du uns segnest. Und dass wir auch bereit sind, loszulassen, da wo Dinge zu Ende gehen und wo auch dein Segen in manchen konkreten Formen dann auch ein Ende findet, um anders weiterzugehen. Bitte leite du uns und bitte segne du uns jetzt mit deinem Wort, mit deinem Reden. Bitte sprich in unsere Herzen. Schenk uns Leichtigkeit, schenk uns Freude und lass uns hören, was wir heute zu hören haben von dir. Amen. Könnt ihr euch noch an die ersten Wochen der Pandemie in Deutschland erinnern? Ist irgendwie schon so ewig lang her. In dieser Zeit brach neben diesem vielen Ungewissen und es war auch viel Angst irgendwie da, aber es brach auch etwas auf. Das Gefühl einer heilsamen Unterbrechung. Und das Erleben, es muss ja auch nicht immer alles so weitergehen wie bisher und wir können auch anders. In Leitartikeln und in persönlichen Gedanken wurde wirklich ergebnisoffen gefragt, wie möchten wir eigentlich leben? Was ist ein gutes, was ist ein lebenswertes Leben? Dass innerhalb kurzer Zeit alles stillstehen oder sich zumindest dieser neuen Realität anpassen musste, das hatte in den Köpfen Raum geschaffen für eine grundsätzliche Reflexion. Und, das war das Überraschende, es hatte nicht nur Raum geschaffen, mal nachzudenken, sondern es hatte auch Hoffnung geweckt auf eine neue Lebensweise. Es war auf einmal eine realistische Option, dass wir auch ganz anders leben können. Was genau anders werden sollte, das wurde dann natürlich unterschiedlich beantwortet und von vielen auch erstmal so, wie sie sich das schon immer gewünscht hatten, entschleunigt, solidarischer, nachhaltiger, mit mehr Zeit für Beziehungen, achtsamer. Aber ich hatte den Eindruck, dass sich schon auch etwas durchzog, durch das, was man so lesen konnte und aufnehmen konnte in Gesprächen. Und zwar zum einen der Wunsch nach einem einfacheren, nach einem bewussteren Leben. Und zum anderen der Impuls, endlich aus offensichtlich destruktivem Denken und Tun auszusteigen. Endlich das hinter sich zu lassen. Es gab ein starkes Bewusstsein, dass unser Lebensstil uns selbst und anderen nicht gut tut. Und noch wichtiger, es gab das Gefühl, dass sich daran durchaus etwas ändern lässt, persönlich, aber auch gesellschaftlich. Diese Stimmung, die zumindest für manche so in der Luft lag, die ist im Laufe der Pandemie, glaube ich, verloren gegangen. Der Wunsch, zurück in die Normalität zu kommen, der war stärker. Und jetzt ist es nach und nach soweit, man kann wieder ins Café gehen, den Sommer genießen, in Urlaub fahren, Gemeindeleben wieder richtig aufnehmen. Auch hier heute Morgen sind mehr Leute da. Und ich habe auch voll Bock darauf, wieder auf normales Leben, auf Sommer, auf Unbeschwertheit. Ich stürze mich da mitten rein, aber frage mich dann auch, wollen wir wirklich so weitermachen wie vor Corona? Wir hatten doch erkannt, dass manches nicht gut war. Zu viel Termine, zu viel Stress, den wir uns und anderen schaffen, zu viele Erwartungen, zu viel Konsum, zu viel, was wir besitzen und machen wollen, zu hohe Ansprüche, die falschen Prioritäten und auch Bequemlichkeiten. Jeder hat da sicher ein anderes Feld, an das er vielleicht jetzt denkt. Gemeinsam ist für uns aber die Gefahr, angesichts der vielen Möglichkeiten, das Glück an der falschen Stelle zu suchen. Und dann gerade nicht zu finden, weil wir es an der falschen Stelle suchen. Und mit unserer Lebensweise dann sogar die Grundlagen für ein glückliches Leben, für uns und auch für andere, aufs Spiel zu setzen. Plakatives Beispiel Konsum. Wenn man sich einreden lässt, dass das neue Handy oder das neue Auto so viel besser ist oder irgendwelche neuen Produkte vom Discounter auch unbedingt in unserem Haushalt gebraucht werden und die dann kauft, dann macht einen das ja gar nicht unbedingt glücklicher. Dafür kostet es Geld, es kostet Aufmerksamkeit, wenn wir uns damit beschäftigen, es trägt zum Raubbau an der Schöpfung bei und der Ausbeutung anderer Menschen zum Teil auch. Einer der wichtigsten Punkte, die doch zu ändern wären, ist genau diese verbrauchende Lebensweise, an die wir uns so gewöhnt haben. Es muss doch möglich sein, so zu leben, so zu wirtschaften und auch so zu genießen, dass das nicht auf Kosten anderer geht. Und dass wir die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen nicht verbrauchen. Wäre es nicht super, wenn die Corona-Erfahrung dazu beiträgt, dass wir konsequente Schritte hin zu einer wirklich nachhaltigen Lebensform gehen? Wenn wir jetzt von diesem eigentlich müsste man ja, eigentlich wissen wir doch vieles, hingeht, übergeht zu einem wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen das jetzt einfach mal, auch wenn es uns etwas kostet. Auch wenn es bedeutet, dass es anstrengend ist, wenn wir uns umstellen und auf manches verzichten müssen. Das ist ja gar nicht so leicht mit einem einfachen Lebensstil oft. Wir waren in der letzten Woche, über das lange Wochenende, war ich mit meinen beiden Söhnen Jakob und Lasse 3 Tage Fahrradfahren mit leichtem Gepäck. Das ist total schön. Man hat nur diese eine Sache, man ist da unterwegs, man hat das Ziel im Kopf, man genießt das, man hat nicht viel dabei, man muss sein Zelt aufbauen, okay. Aber es ist ein leichtes Leben, das ist schön. Aber es ist ja im Alltag dann oft viel schwieriger. Im Alltag ein leichtes Leben. Wir, 6-köpfiger Haushalt, auf das Auto verzichten. Denken wir im Moment noch vielleicht, das kriegen wir nicht hin. Obwohl wir doch ganz gut angebunden sind. Ist nicht so einfach. Und trotzdem spüre ich in mir diesen Wunsch, endlich rauszukommen aus diesem man müsste doch eigentlich und konkrete Schritte zu gehen. Wir haben in den ersten 2 Predigten der Reihe schon entfaltet, dass nachhaltiges Handeln nicht nur die Herausforderung unserer Zeit ist, sondern zur Jesus-Nachfolge dazugehört. Der Begriff Nachfolge, der hat für manchen sicher einen fordernden Klang. Dabei geht es ja vor allem darum, dass wir bei Jesus etwas lernen und er uns mitnimmt auf einen Weg, auf dem wir das Leben gewinnen und die Welt gerechter wird. Und dann sagt er über diesen Weg, und das passt ja wieder super mit dem Wochenvers, dass das ein leichter Weg ist, dass wir da frei werden bei ihm, dass es nicht um Regeln geht, die uns das Leben irgendwie eng machen, sondern dass wir die Freiheit finden und aufatmen können bei ihm. Also um so einen Weg der Nachfolge muss es gehen, auch wenn wir über nachhaltige Nachfolge reden. Es kann nicht um ein Korsett von Regeln gehen, das uns einschränkt. Es muss um ein freies Leben gehen. Und ich möchte mit euch heute weiterdenken, welche Rolle es da eigentlich für unseren Lebensstil spielt, dass wir uns an dem ausrichten, was die Evangelien von Jesus erzählen. An seiner Lehre, aber auch mal darauf gucken, wie er selber gelebt hat und davon inspirieren lassen. Nachhaltigkeit war zur Zeit Jesu natürlich noch kein Thema. Aber oder er hat deshalb auch nichts dazu gesagt, das ist klar, direkt zur Nachhaltigkeit. Aber trotzdem können wir, glaube ich, bei ihm einiges entdecken, was uns auf unserem Weg zu einem nachhaltigen Leben den Weg weist. Und auf diese Spur setzen uns heute 2 Sätze, die uns in Erinnerung rufen, was für einen Menschen wir da eigentlich nachfolgen wollen. Lukas 9, die Verse 57 und 58. Und als sie so ihres Weges zogen, sagte einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus sagte zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ach ja. Jesus zieht mit seinen Leuten ohne viel Besitz durch die Gegend, ohne festen Wohnort. Er lebt ein ganz einfaches Leben, abhängig davon, dass andere ihn aufnehmen und unterstützen, nicht für den morgigen Tag sorgend, sondern offen für die Gastfreundschaft der Menschen und offen für die Versorgung durch Gott. Und seine ersten Jünger sind an seiner Seite ja genauso unterwegs. Die fahren nicht mit dem Wohnmobil hinterher und haben in der Tasche die Kreditkarte. Nein, die lassen sich auch auf dieses Leben mit ein. Und als Jesus sie einmal aussendet, selber das Reich Gottes zu verkündigen zu zweit, da heißt es in Matthäus 10, steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel, nehmt keine Vorratstaschen mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab. Nichts mitnehmen, kein Ort zum Schlafen haben, das klingt radikal, ganz anders als unsere bürgerliche Lebensrealität. Warum leben die so? Die waren ja nun von Hause aus nicht unbedingt arm. Jesus war Handwerker, die Jünger, Fischer hatten andere Berufe. Es war so diese Mittelschicht. Es waren ja eigentlich keine armen Leute. Ich glaube, dass sie so leben, zumindest in diesen 3 Jahren, in denen sie unterwegs sind in Israel, in Palästina, dass sie so leben, das hat als erstes etwas zu tun mit der Konzentration auf das Reich Gottes. Sie richten sich ganz auf Gottes neue Welt und auf seine Gerechtigkeit aus. Und deshalb leben sie einfach, um sich nicht ablenken zu lassen, um frei zu sein, um Gott und Menschen nah sein zu können, weil da nichts ist, was sie von Gott und Menschen fernhält. Das, was wir eben von den Vögeln und den Lilien gehört haben, das klingt nach Leichtigkeit. Das klingt nach einer schlichten Schönheit. Das klingt nach Freude, was Gott einem schenkt. Aber es ist mehr als eine blumige Idee. Es ist mehr als traumtänzerisch mal durch den Sommer zu leben. Jesus hat kaum etwas so entschlossen den Kampf angesagt, wie jeglicher Form des Materialismus. Schon damals, in dieser Welt, wo wir doch zumindest denken, dass dieser Materialismus viel weniger stark war als bei uns. Was würde er erst heute tun, wenn er aus dem Palästina damals zu uns gebeamt würde? Ich glaube, er würde schon fragen, warum wir so viel besitzen. Ob uns das eigentlich glücklich macht. Und ob wir bedenken, dass es so auf diese Art nicht für alle reichen kann. Ich weiß nicht, ob Jesus jetzt in Shopping-Malls die Klamottenständer umschmeißen würde. Ich weiß nicht, ob er sich bei Amazon einhacken würde, um das mal lahmzulegen. Aber ganz ausgeschlossen ist das nicht. Er war immerhin auch im Tempel und hat das Treiben dort unterbrochen. Und er macht an vielen Stellen ganz klar, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Denn wie wir mit unserem Besitz umgehen, da geht es für ihn auch ganz direkt um unsere Haltung zu Gott. Und von daher hat dieses einfache Leben auch etwas mit Vertrauen zu tun. Nämlich mit dem Vertrauen, dass Gott einen versorgt. Dass er einem das gibt, was man wirklich braucht. Und das könnte weniger sein, als man denkt. Also das, was man wirklich braucht. Dabei geht es Jesus jetzt ja nicht um eine Askese im freudlosen Sinne. Es geht nicht um eine gesetzliche Enthaltsamkeit. Er hat auch immer wieder in seiner Bibel gelesen, dass die Schöpfung gut ist und dass sie den Menschen zur Freude dienen soll. Und wo das Leben gefeiert wird, da ist Jesus ja mittendrin. Es geht nicht unbedingt darum, auf Besitz und schöne und leckere Dinge, die das Herz erfreuen, zu verzichten, sondern es geht um das rechte Verhältnis zu anderen Lebensbereichen. Es geht darum, dass wir das, was wir besitzen, was wir genießen, in das rechte Verhältnis zu anderen Lebensbereichen stellen. Und dazu leitet Jesus auch uns als seine Jünger an, wenn wir denn bereit sind, an der Stelle etwas zu lernen und uns von ihm inspirieren zu lassen. Ich glaube, für den kompletten Verzicht auf persönlichen Besitz braucht es eine besondere Berufung. Das ist eine eigene Lebensweise, die man wirklich nur eingehen sollte, wenn man das von Gott sehr stark gehört hat. Ohne solch eine Berufung dazu, ohne einen klaren Auftrag Gottes, kann das sehr schnell auch gesetzlich werden und werkgerecht. Aber auch uns, die wir, ich vermute, diese Berufung nicht in uns spüren, lehrt Jesus einiges, was zu einer einfachen Lebensweise führt. Gerade uns, die wir in einer Überflussgesellschaft leben und die wir in allen Lebensbereichen zu Konsumenten geworden sind. Gerade uns gilt seine Warnung vor der Fixierung auf das Materielle. Wir kennen diese verführerische Macht des Mammon sehr gut. Und wir erliegen ihr trotzdem viel zu oft, obwohl wir sie kennen. Erwarten unser Glück von dem immer Neuen, von einer Vielzahl an Dingen, von besonderen Erlebnissen, von ausgefallenen Reisen, von möglichst vielen Events im Kalender, von Lebensmitteln, die vom anderen Ende der Erde zu uns kommen. Ich glaube, als Jünger Jesu macht es Sinn, das bei uns selbst kritisch anzugucken und uns von dem, der keinen Ort hatte, wo er seinen Kopf hinlegen kann, zu einem einfacheren Leben herausfordern zu lassen. Wenn wir das aus der Verbindung mit ihm gestalten, wenn wir uns da nicht eine Regel in den Kopf setzen, um gut zu sein und uns selbst zu rechtfertigen, sondern wenn es aus der Verbindung zu ihm kommt, dann wird uns das zu Herzlichkeit, zu Freude, zu Klarheit und zu Lebendigkeit führen, einfach zu leben. Das sind Früchte eines einfachen Lebens. Herzlichkeit, Freude, Klarheit und Lebendigkeit. Und das ist dann ein spiritueller Weg geradezu, der uns in der Gegenwart Gottes bleiben lässt. Es ist wohl kein Zufall, dass Gerhard ter Stegen das in seinem bekannten Anbetungslied zusammenbringt. Die Gegenwart Gottes, Gott ist gegenwärtig. Und dann heißt es in einer späteren Strophe, mache mich einfältig. Das heißt nicht dumm, das heißt, mache mich einfach, mache mich unkompliziert, innig, abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. Mach mich reinen Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag in Geist und Wahrheit. Also Gottes Gegenwart und eine einfache Fokussierung darauf, das gehört zusammen. Einen einfachen Lebensstil zu pflegen, Genügsamkeit zu lernen und gern zu verzichten, das ist tatsächlich ein Teil der Berufung, ein Jünger Jesu zu sein. Und da haben wir, ihr Lieben, also hervorragende Voraussetzungen beim Thema Nachhaltigkeit ernst zu machen. Das gehört zu beidem. Es gehört zu dem Leben als Christ und es braucht es für ein nachhaltiges Leben, dass wir lernen, einfacher zu leben. Konkrete Schritte hin zu einem einfachen Leben unternehmen, die sind vielleicht gar nicht einfach. Und das Leben wird dann vielleicht auch nicht einfacher. Wenn ich mich entscheide, den Mathis nach Dünnwald zum Hockey zu bringen und das Fahrrad nehmen, dann muss ich früher losfahren, dann muss ich ihn vielleicht auch motivieren. Es ist einfacher, das Auto zu nehmen. Das einfache Leben ist manchmal schwieriger. Wird nicht immer einfacher werden dadurch. Aber ich glaube, es ist der richtige Weg. Es ist der richtige Weg, weil es uns frei macht, weil es zu einer gerechteren Welt beiträgt und weil es uns auch in die Nähe Gottes führt. Wir erleben ja gerade im heraufziehenden Wahlkampf, wie verbissen viele darum kämpfen, dass man ihnen bloß nicht zumutet, sich einzuschränken und ihr Leben zu verändern. Das Problem ist, unser Ressourcenverbrauch ist schlichtweg zu hoch, sodass es gar nicht anders gehen wird, nachhaltig zu leben, als manche Dinge sein zu lassen und zu reduzieren oder zu ändern. Ich habe nochmal gestern nachgeguckt, immer die Frage, ob das dann 100% stimmt, was man so auf die Schnelle findet im Internet. Aber in Deutschland verbrauchen wir im Jahr das Dreifache an den Ressourcen, die wir eigentlich hätten. Ihr kennt diesen Tag, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, wo die Ressourcen im Laufe des Jahres verbraucht sind. Liegt irgendwo im August. Achtet mal drauf dieses Jahr. Wir leben über unseren Ressourcen. Wir müssen etwas vereinfachen, sonst wird es nicht gehen. Und das Evangelium für uns ist doch, dass das mit dem Glauben nicht nur zu verbinden ist, sondern dass wir aus dem Glauben dann eine Haltung finden können, die verständlicherweise vielen Menschen schwerfällt. Die Frage ist dann oft nur, wie viel von dieser Wirklichkeit man sich dann zumuten möchte. Und deshalb ist dann das Geschrei auch so laut, sobald es um konkrete Punkte geht, die jemandem wehtun können. Was wir brauchen, ist als erstes ein Umdenken. Zuerst muss was in den Köpfen sich ändern. Ein Suchen nach neuen Lösungen, statt dem Versuch, möglichst viel vom alten Lebensstil in die Zukunft zu retten. Weg vom verbrauchenden Lebensstil, den man sich ja meist auch nicht ausgesucht hat, in dem man sich einfach so wiederfindet, der ja auch bequem ist, hin zu einem absichtlich einfachen Leben. Fahrrad fahren, statt das Auto nehmen. Äpfel aus dem Vorgebirge essen, statt Bananen aus Honduras. Klamotten gebraucht kaufen, statt bei Zara. Solche Sachen eben, kleine Sachen, viele kleine Schritte. Viele Kleinigkeiten im Alltag, die man ja nicht von einem auf den anderen Tag einübt und anders macht, sondern die man sich nur nach und nach angewöhnen kann. Das wird ein langer Weg sein. Und auch deshalb sollten wir da sehr entspannt, barmherzig miteinander sein und bei uns anfangen und nicht darauf warten, dass die anderen das mal richtig machen. Es braucht eine Überzeugung und es braucht einen langen Atem, das einzuüben. Und es ist eine augenöffnende Formulierung, finde ich, wenn wir sagen, dass man einen Lebensstil pflegt. Das braucht Pflege. Es braucht ein aktives Zuwenden und ein andauerndes Kümmern. Das kostet auch etwas, damit man da in andere Bahnen kommt. Wie so ein Garten, den man anlegt und dann ist er schön, aber man muss den auch kontinuierlich pflegen. Man muss dranbleiben. Und je mehr man ihn pflegt, desto mehr wächst und desto schöner blüht es. Behaltet mal dieses Bild im Kopf. Das passt auch schön zu den Vögeln und zu den Lilien. Wenn wir einen einfachen und nachhaltigen Lebensstil kultivieren, wie einen Garten, dann könnte man doch sagen, dass Jesus mit seinen Impulsen für unsere Nachfolge da mitgärtnert. Dass er das mit uns macht, an unserer Seite. Uns inspiriert, uns zeigt, wie es gelingen kann, uns Kraft schenkt, Motivation und Freude. Also mit uns dafür sorgt, dass eine andere Form zu leben heranwachsen kann und Früchte bringt. Wir haben uns vorgenommen, euch am Ende dieser Predigten, in dieser Predigtreihe immer eine Challenge, eine Herausforderung zu stellen, damit es konkret wird im Alltag, damit es auch in den Alltag kommt und wir nicht nur am Sonntag darüber nachdenken und auch damit es Spaß macht. Mancher, ich gehöre dazu, mag ja auch gern Herausforderungen. Und ich möchte euch für die nächste Woche herausfordern, das zu machen, was ich im letzten Januar zum ersten Mal gemacht habe. Rechnet mal aus, wie hoch euer persönlicher CO2-Verbrauch ist. Hat mancher vielleicht längst gemacht. Der kann es nochmal wiederholen. Es gibt ein tolles Tool dafür auf der Homepage des Bundesumweltamtes. Googelt einfach CO2-Rechner und Bundesumweltamt. Ich stelle jetzt auch nachher nochmal in die WhatsApp-Gruppe den Link dazu. Und dann kommt ihr da auf die Homepage und dann nehmt euch doch mal 90 Minuten Zeit. 90 Minuten, das ist ein Fußballspiel, das ist ein Tatort. Ich glaube, so viel Zeit kann man in der Woche dafür haben. Und dann geht ihr auf dieser Seite nicht nur auf den CO2-Schnellcheck, das dauert 5 Minuten, das ist auch nett, könnt ihr auch machen als Einstieg, aber dann geht mal auf das, wie hieß das, die CO2-Bilanz. Da gibt es dann 5 Bereiche, wo man eingeben kann, detailliert für das eigene Leben, Wohnen, Strom, Mobilität, Ernährung und sonstiger Konsum. Und man trägt die Werte ein und kann dann direkt sehen, wie viel CO2 verbraucht das. Ist natürlich rechnerisch, ne? Die wissen nicht, wie viel das bei euch exakt ist. Aber das ist eine sehr gute, spannende Orientierung. Weil man ein Gefühl dafür bekommt, was macht mein Leben eigentlich in dieser Welt? Und wir werden mal gucken, wie weit wir damit runterkommen. Das ist natürlich auch so eine Frage. Aber darum geht es dann natürlich. Das ist natürlich das Spannende, dann zu überlegen, wenn man das sieht und wenn man Alternativen anklicken kann und sehen kann, wie viel ändert sich denn dann, dass man mal guckt, wie kann ich das dann um einen relevanten Anteil reduzieren. Dafür gibt es dann sogar noch einen eigenen Bereich, Szenario, wo man sich das zusammenstellen kann. Also das ist wirklich eine tolle Homepage, mit der man sich mal eine Zeit beschäftigen kann. Für mich war das im Januar total erhellend. Mir war wichtig, da mehr drauf zu achten, nachhaltiger zu leben. Und es war dann einer der Gründe, was ich da gesehen habe, mein Leben bewusst nachhaltiger zu gestalten. Ich habe mich dafür entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Ich habe jetzt gestern nochmal nachgeguckt. Ich spare damit rechnerisch 0,4 Tonnen CO2 ein. Das ist eine Zahl, kann man schwer einschätzen. Das ist von dem, was ich immer noch brauche für meine Ernährung, sind das 28% mit dieser Entscheidung. Vielleicht könnt ihr, guck mal, welche Entscheidung ist für euch dran? Wir haben ein altes Auto, da könnten wir sicher auch was einsparen. Wir haben aber gerade nicht das Geld und auch keine Überzeugung für die Modelle auf dem Markt für Familien mit 4 Kindern. Das ist nicht der Bereich, wo wir gerade gut einsparen können. Guckt mal, was ist ein Bereich, wo ich relevant was einsparen kann? Das kann richtig Spaß machen, das rauszukriegen und sich ein Feld zu suchen, in dem man seinen CO2-Verbrauch reduziert. Nimm dir mal 90 Minuten Zeit. Das ist die Challenge für diese Woche. Ermittel deine CO2-Bilanz und dann such dir ein Feld raus, wo du mit einer einfacheren Lebensweise deinen ökologischen Fußabdruck reduzieren kannst. Und dann setz das um. Fröhlich und voller Gottvertrauen. In der Nachfolge dessen, der keinen Ort hatte, wo er seinen Kopf hinlegen konnte. Und der trotzdem ohne Sorgen und mit Leichtigkeit gelebt hat. Amen.